So, und jetzt gehen wir in die Vorbereitung rein, nämlich unser persönliches Leben. Und wir hatten letzte Woche mit der Thematik begonnen, mit Römer 12, Vers 1. Und haben über unseren vernünftigen Gottesdienst gesprochen. Also Christen sollten auch den Verstand einschalten. Gott hat ihn uns gegeben. Und das Wort Gottes sagt, was das bedeutet. Und hier sagt Römer 12, Vers 1, und ich lese noch den Vers 2 im Zusammenhang nochmal. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, und wir haben uns auch nur auf den Vers 1 konzentriert, werden wir auch heute wieder tun, werden bei dem Vers 1 bleiben. Aber nochmal, dass du diese zwei Verse sind aber im Zusammenhang geschrieben. Ich habe das letzte Woche schon betont und hier hast du den schriftgemäße Bestätigung. Wenn du den Willen Gottes suchst für dein persönliches Leben, für Entscheidungen, die bei dir anstehen, für alles, was dein Leben betrifft, na, wenn du jung bist, welche Schule du besuchen sollst, Ausbildung, Berufswahl, Partnerwahl, USW, was noch deine persönliche Berufung im Geistlichen, was ansteht. Alle Entscheidungen brauchst du den Willen Gottes, damit du in den Dingen gehst, die er für dich vorhat. Denn dann geht dein Leben in die richtige Richtung. Amen. So, und Paulus beschreibt hier erst ganz am Schluss des Verses 2, dass wir den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes prüfen und erkennen können, wenn wir die Voraussetzung getan haben. Das heißt, wenn wir die Voraussetzung nicht erfüllen, wird immer unsere Seele zu uns sprechen oder der Teufel. Weil die Stimme des Heiligen Geistes unterdrückt wird durch die Dinge, die uns in unserem Leben bewegen. Das heißt, auch die Dinge in unserem Körper und unserer Seele. Und das wird dann zu uns sprechen. Und weil es uns so wohl gefällt, sagen wir, Gott hat zu uns gesprochen. Ich habe so viele Geschwister schon erlebt, die sagen, Gott hat zu mir das gesagt, das gesagt, das gesagt. Ich sage, prüf mal ein Wort Gottes, das hat Gott niemals gesagt. Oder dann spürst du, okay, hier spricht ganz laut die Seele. Was man will. Nicht, was Gott will, sondern was ich will. Und Gott wird es nicht segnen. Das heißt, um den Willen Gottes, den guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen herauszufinden, musste erst die Barmherzigkeit Gottes erkennen. Hier geht's los. Ich ermahne euch, liebe Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Du musst erst erkennen, dass Gott, dein Vater, sich über dich erbarmt hat und dass du einen Vater im Himmel hast, der barmherzig, geduldig, gütig und gnädig mit dir ist. Amen. So, und dann wirst du nämlich sein Reden für dein Leben auch annehmen. Gott ist barmherzig und du darfst dich an ihm erfreuen. Und wenn du diese Gotteserfahrung hast, diese Offenbarung, dann ist die zwangsläufige Folge davon, dass du deinen Körper als lebendiges Opfer hingibst, wie Paulus das hier beschreibt. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, also eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, dass wir unseren Körper als Altar hinlegen, weil unser Körper ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes, dass wir ihn Gott hingeben als ein Opfer, was lebendig, lebendig bedeutet das ganze Leben betreffend, heilig, rein gemacht, Gott abgesondert, für Gott geweiht. Dein Körper ist Gott geweiht, er gehört ihm. Er gehört nicht mehr dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ein wohlgefälliges Opfer, ein Opfer, was seinem Willen entspricht. So, und wenn du dazu bereit bist, und ich habe letzte Woche viel darüber gesprochen, ich will es bloß mal ganz kurz erwähnen, damit wir einen Zusammenhang kriegen. Sag Gott, ich lege mein Leben, mein Leib, Seele und Geist lege ich dir hin auf den Altar. Denn du bist barmherzig mit mir gewesen. Ich würde sonst die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Gemeinsam mit dem, der mich vorher gedient hat, nämlich Satan und den Dämonen und den gefallenen Menschen. So, aber du hast dich in deiner Barmherzigkeit über mich erbarmt. Dieses Wort Barmherzigkeit bedeutet Mitleid, herzliches Erbarmen, Barmherzigkeit. Und diese Eigenschaft hat nur Gott. Er hat sich über dich erbarmt, er hatte Mitleid mit dir. Und er hat dich aus der Finsternis in sein Licht gezogen, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und die Freiheit der Kinder Gottes beginnt dahin, dass ich mich selbst ihm auf dem Altar lege. Amen. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. So, das ist der erste Schritt, um zum Willen Gottes zu kommen. Und der zweite Schritt, stellt euch nicht gleichförmig dieser Welt, sondern ändert euch durch Veränderung eures Denkens. Es braucht der nächste Schritt ist Veränderung unseres Denkens. Das betrifft unsere Seele, der Körper auf dem Altar. Die Seele braucht eine beständige Erneuerung. Und das ist ein Thema, wo man längere Zeit drüber sprechen muss. So, und diese Veränderung kommt nur durch das Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Amen. So, und dann erfährst du, was dein guter, barmherziger, gütiger Vater für dich vorhat und was sein Wille ist. Amen. Und erst dann, wenn du dich hingelegt hast auf dem Altar, dich ihm täglich ausgeliefert hast, wenn du dein Denken erneuerst durch tägliches Wortstudium und Gebet, eine Veränderung kommt, eine Erneuerung, wo du endlich erkennst, Gott ist nicht gegen mich, Gott ist für mich. Er hat da seinen eingeborenen Sohn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, 31, 32. Amen. Das ist dein Vater. Er ist gut. Und er möchte dir alles Gute schenken. Amen. So, das müssen wir erstmal erkennen. Wir brauchen eine Veränderung in unserem Denken. Und die andere Veränderung, wenn du diese Barmherzigkeit erkannt hast und erkannt hast, dass er Gott ist, ist der andere wichtige Punkt in der Gedankenveränderung. Du musst erkennen, dass er jetzt die erste Stelle hat. Gott ist Gott und er teilt seine Ehre mit niemandem. Und du musst wegkommen von dieser stolzen, rebellischen Haltung der alten Natur. Ich selbst will Gott sein. Ich habe letztens von Hesekiel erwähnt, die Stelle, dem Herzen Gottes gleichgemacht. So, und du musst dich Gott unterordnen, ihm unterwerfen, uns ihm demütigen und auch ihm unterordnen, alles, was an menschlicher Autorität über dich gesetzt hat. Sei es geistig oder natürlich. Unterordnung, Demut ist ein ganz wichtiger Schritt, um den Willen Gottes zu erkennen. Sonst spricht immer die rebellische Seele oder der Stolz. So, und wenn du dort in diesem Prozess drin bist, dann kannst du prüfen, wie hier steht, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes für dein Leben ist. Dann wird Gott anfangen, zu dir zu sprechen. Amen. Das ist der Weg, den geh. Du wirst diese Stimme hinter dir hören. Er wird dir den Ehepartner oder Ehepartnerin in dein Leben führen, zur richtigen Zeit. Wenn er merkt, du bist beziehungsfähig, dann schickt er dir die richtige Person. Amen. Er wird diese Dinge in Ordnung. Er wird dann anfangen, für dich zu streiten, weil er ein guter Vater ist und weil er gute Gaben für dich vorbereitet hat. Er wird dir den Ausbildungsplatz ermöglichen. Er wird dir diese Wege ebnen. Er wird dir auch in der Zeit der Rezession, in der kommenden Wirtschaftskrise, wird er helfen, dort durchzukommen. Amen. Alle 20 Minuten geht eine deutsche Firma in Konkurs. Die Regierung versucht, das noch zu steuern. Und die Arbeitslosenzahlen haben sich verdoppelt, seit letztem Jahr wohl. Gott führt uns durch, wenn wir uns ihm hingeben und nicht unseren Willen suchen, sondern sein. Amen. Diese Dinge sind alle prophezeit, lasst uns nicht überrascht sein. Lasst uns in den Wegen Gottes gehen, für uns kommen die besten Zeiten. Wenn der Wohlstand der Deutschen, ihr Götze, erschüttert wird, kommen sie zum Nachdenken. Amen. Gut. So, aber jetzt lasst uns zurückgehen zum Vers 1. Den Körper hinlegen als ein lebendiges Opfer, dass wir ihn verherrlichen durch unser Leben. Gott an erster Stelle. Matthäus 6, 31, strach zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter. Ne? So, das heißt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist wie der Vorhof, ist der Körper, die Seele, das Heiligtum und das Allerheiligste ist dein Geist, der Wiedergeborene. So, und Gott hat unseren Körper geschaffen und er hat gesagt, es ist alles sehr gut. Das heißt, der Körper, den du hast, den hat Gott geschaffen und auch im gefallenen Zustand findet er deinen Körper sehr gut. Amen. Das sage ich der Simone mehrmals täglich, dass sie das mir sagen soll. Nee. Das ist wunderschön für die schönste Frau der Welt. Stimmt's? Mehrmals. Genau. So, und das sollten die Männer mit ihren Frauen tun. dann kriegst du gutes Essen. Nee, das kam von Herzen. Das heißt, dein Körper ist sehr gut. Schau dich in den Spiegel an und sag, ich bin wunderschön gemacht. Ne? Kannst du dir das selber sagen. Wir brauchen ein gesundes Selbstwertgefühl als Christen. Amen. So, und Gott hat deinen Körper geschaffen, er ist sehr gut. Und auch wenn wir einen neuen kriegen, wir müssen mit dem jetzigen Körper umgehen und ihn auf den Altar legen. Das heißt, schöpfungsgemäß gebrauchen. Mit unserem Körper schöpfungsgemäß umgehen, weil unser Schöpfer fordert am Ende, wenn wir vor ihm stehen, Rechenschaft, nicht nur für unsere Seele, unseren Geist, sondern wie wir auch mit unserem Körper als treuer Verwalter schöpfungsgemäß seiner Ordnung umgegangen sind. Müssen wir vor ihm Rechenschaft ablegen. Amen. So, das heißt, unser Körper ist von Gott geschaffen mit schöpfungsgemäßen Bedürfnissen. Und ich hatte letzte Woche diese Bedürfnisse angesprochen. Der Körper braucht Essen, Trinken, Ruhe, Erholung, Schlaf, Bewegung, Arbeit und Sexualität. Das sind so die Bedürfnisse, die ein Körper hat. Und durch den Sündenfall ist das alles pervertiert worden, sodass der Mensch nur nach seinen Lüsten und Begierden lebt. Nicht der Geist hat die Kontrolle, sondern der Körper bestimmt, wo es lang geht. Der Mensch lebt nur, was er an Lüsten und Begierden hat. Und jetzt will ich das, jetzt will ich das, jetzt will ich das und kriegt nie genug. Und deswegen stellt euch nicht der Welt gleich, wir brauchen ein erneuertes Denken. Was sagt das Wort Gottes über den Umgang mit unserem Körper, dass wir treue Verwalter mit unserer Hülle sind, also mit unserem Körper. Amen. Das heißt, und das ist hebräisches Denken, der Körper ist Gott wertvoll und alles, was du im Alltag auch tust, hat einen Wert für Gott, dass wir ihn durch unseren Körper, jetzt wir sprechen nur über unseren Körper, durch unseren Körper, wie wir mit unserem Körper umgehen, Gott verherrlichen oder verunehren. Amen. Das ist ganz wichtig. Unser Körper hat eine wichtige Rolle. Das schreibt der Paulus hier. Bringt ihn da als lebendiges Opfer. Das bedeutet, der Grundsatz, ich wiederhole nochmal von letzter Woche, alles, was in meinen Körper Eingang findet und herauskommt und wie ich mit meinem Körper umgehe, verherrlicht Gott oder es verunehrt oder beleidigt ihn. Ganz wichtig. Alles, was in unseren Körper eingeht und wie ich mit ihm umgehe, kann entweder Gott verherrlichen oder verunehren, bis hin zu beleidigen. Weil er hat ihn ja uns gegeben, anvertraut und hat ihn uns geschenkt, diesen guten Körper. Das heißt, und alles, was in meinen Körper eingeht und ausgeht und wie ich mit meinem Körper umgehe, hat einen unmittelbaren Einfluss auf meine Seele und auf meinen wiedergeborenen Geist. Weil das ist alles miteinander verbunden. Wir haben sonst immer so von gesprochen, dass der wiedergeborene Geist die Seele erneuert und erfrischt und auch den Körper lebendig macht, ja. Aber alles, was den Körper, wie wir damit umgehen, beeinflusst aber auch die Seele und den Geist. Das ist eine Wechselwirkung. Und das ist hebräisches Denken. Amen. Das griechische Denken, der Dualismus trennt Geist und Seele. Das ist geistliches Leben und das ist das natürliche Leben. Der Körper ist schlecht und nur der Geist ist gut. Und dann kommen die zwei Extreme der Gnostik. Die einen sagen, alles, was körperlich ist, ist schlecht. Deswegen kommen diese dämonischen Lehren, die ich letzte Woche angeschnitten habe, in Bezug auf Essen und Heiraten. Diese dämonischen Lehren besagen, man darf nicht heiraten. Also du darfst deine gottgemäße Sexualität nicht ausleben. Da kommen wir heute noch hin zu dem Thema. Und du darfst bestimmte Speisen nicht essen. So, das ist eine dämonische Lehre. Das ist die eine Seite des Gnostizismus. So, und diese, zum Beispiel alles, was Vegan und Vegetarismus betrifft, ist eine dämonische Lehre. Es verbietet, Fleisch zu essen. Wir haben letzte Woche gesagt, Gott hat den Speiseplan der Menschen erweitert von samentragenden Früchten und Obst und Gemüse hin zu Fleisch. Du darfst da alles essen. Amen. Ausgewogen. So. Und die andere Seite des Gnostizismus sagt, das ist mein Geist, der ist wiedergeboren oder geht zu Gott. Und was ich mit meinem Körper mache, hat keine Auswirkung auf meinen Geist. Es gibt auch bestimmte Lehrer, die das hier in der Region verbreiten. So, das heißt, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich ihn missbrauche teilweise und nicht nach Gottes Ordnung lebe, hat auf meinen Geist überhaupt keinen Einfluss. Ich bin gerettet und mein Körper zerfällt. Das ist griechisches Denken, Dualismus. Und hebräisches Denken ist, Gott hat uns zu einer Einheit geschaffen und alles, was du in deinem Alltag mit deinem Körper tust oder nicht tust, hat einen Einfluss auf dein ewiges Leben, das heißt auf deinen wiedergeborenen Geist. Amen. So, und deswegen hat Paulus uns den Grundsatz gegeben in 1. Korinther 10, 31, da ging es auch um das Thema Essen und Trinken, und er hat hier gesagt, 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder überhaupt Dinge tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, wie du mit deinem Körper umgehst, Essen, Trinken, Ruhe, Schlaf, Arbeit, Bewegung, Sexualität, wie du damit umgehst, tu alles, alles, so wie Gott es geschaffen hat, in seiner Ordnung, und dadurch verehrst du Gott. Oder du kannst ihn verunehren. So, und lasst uns diese Dinge weiter betrachten. In der alten Natur waren wir Sklaven unserer Lüste, Begierden, in Zügellosigkeit und Ausschweifung. Und in der Freiheit der Kinder Gottes sollen wir leben als Kinder Gottes in der neuen Schöpfung. Frei von der Sklaverei unserer Lüste und Begierden und unsere Glieder hingeben als Gott, als Werkzeuge der Heiligung und des Endes ewig leben. Amen. Das sind alles, ja, wir hatten da war letzte Woche, hörte ich das nochmal an, das hat was mit deinem persönlichen Leben zu tun. Ich kann es euch nur empfehlen. Und das sagt Paulus, und das ist der vernünftige Gottesdienst. Wie gehe ich mit meinem Körper um im Alltag? Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und vernünftig bedeutet hier, ich muss darüber nachdenken, ich muss es bedenken, ich muss es beachten, ich muss mir Gedanken machen, wie ich mit meinem Körper, mit meinem Essverhalten, mit meinem Trinkverhalten, mit meiner Ruhe, Arbeit, Schlaf, Bewegung und Sexualität umgehe. Ich muss mir darüber Gedanken machen. Und das ist der vernünftige Dienst, wie ich Gott diene, weil Gott wird verherrlicht, indem seine Kinder auf der Erde jetzt ihren Körper schöpfungsgemäß gebrauchen und nicht wie die gefallene Schöpfung in Sklavereien, Lüsten und Begierden und Ausschweifungen. Zügellosigkeit. Amen. So, letzte Woche hatte ich über das Essen und Trinken gesprochen. Mache ich nicht weiter. Speziell habe ich mir Zeit genommen, über das Thema Alkohol mal zu sprechen, weil die Bibel spricht von Wein, Umgang mit Alkohol, und dann mal kannst du das nicht aus der heutigen Perspektive übertragen, weil du musst das im damaligen Zusammenhang sehen. Amen. Also diese Orgien, wo man den Wein nicht mit zwei Drittel Wasser vermischt trank im Orient, wo man ihn pur zu sich genommen hatte, Alkohol, also das war zu den Feiern dieser Götzen, Orgien, dann hat man sich dort betrunken. Ansonsten war es in der Regel mit Wasser vermischt, und wenn manchmal dort Wein steht, ist das der frisch gepresste Traubensaft, unfermentiert, also ohne Alkohol. Also hört euch das letzte Woche mal an, dann kriegst du mal ein anderes Bild, wo Paulus zu Timotheus sagt, mische etwas Wein in dein Wasser, weil das diente damals als Hygiene und hat das Trinkwasser von Keimen gereinigt. Weil die hatten ja nicht diese Systeme wie wir heute. Also gehe ich nicht nochmal drauf ein. Interessantes Thema, da kriegst du immer die meisten Reaktionen von solchen Sachen. Und will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Bloß mal zwei Zeugnisse. Und ein Bruder kam hinterher zu mir, wo ich gesagt habe, vermeide möglichst die Softdrinks wie Cola und die ganzen Limonaden. Da ist unheimlich viel Zucker drin und das tut dem Körper nicht gut. Und da sagte ein Bruder hinterher zu mir, ja, du hast recht. Bei mir auf Arbeit steht immer so eine große Flasche Cola. Und das trinke ich die ganze Woche durch. Ich muss mein Trinkverhalten ändern, zur Ehre Gottes. Das war mal so ein Beispiel. Und eine andere Schwester, die zu Gast hier war, die sagte, ja, das hat mich total angesprochen. Ich war zuckerabhängig, zuckersüchtig. Süßes, Kuchen ohne Ende. Und dann habe ich gemerkt, hat Gott nicht gefallen, mein Körper tut das nicht gut. Und ich habe mich entschieden, ich esse keinen Zucker mehr. Also wie ein Gesetz. Und was geschah? Wo sie es gerubbt hat, dann hat sie doch mal zum Zucker gegriffen und dann im Heißhunger so gierig so viel Zucker reingeschaufelt, um das Bedürfnis wieder zu erfüllen. Also so ein selbst auferlegtes Gesetz, und dann mal sich wieder dann mit Zucker vollgeht. So, und als sie das gehört hat letzte Woche, wo ich gesagt habe, dass es eine dämonische Lehre ist, die verbietet, bestimmte Dinge nicht zu essen, war das für sie eine Erleuchtung. Aha, das ist dämonisch, dass ich mir das selbst auferlegt habe, keinen Zucker mehr zu essen, weil Gott hat Zucker geschaffen und Zucker braucht der Mensch. Und als sie das erkannt hat, hat der Herr sie von diesem Zwang freigesetzt, Zucker zu essen, und von diesem selbst auferlegten Gesetz, keinen Zucker mehr zu essen. Er hat eine Sprachnachricht durch Simone geschickt, ich bin seitdem frei und ich kann ganz normal wieder Zucker essen, ohne dass ich mich überesse, aber ich esse wieder und ich lebe wie ein vollkommen normaler Mensch. Amen. Das ist doch ein gutes Zeugnis. Amen. Das Wort Gottes setzt frei. Das heißt, ess Zucker, vermeide möglichst diesen raffinierten Weißzucker, das ist nicht gesund. Vermeide auch die raffinierten Öle, das ist auch Gift. Sondern leb so, wie die Bibel das sagt. Die Früchte wurden frisch kalt gepresst und verwende kaltgepresste Öle. Verwende den Zucker, wie Gott ihn geschaffen hat und nicht, wenn es nachbehandelt wird und haltbar gemacht wird. Verwende möglichst das Essen so, wie es Gott geschaffen hat und dann ess es. Alles, was so lange haltbar gemacht wird, wie fertig Dinge, ist nicht gesund. Es ist nicht mehr viel drin, was dir gut tut. Die Lebensmittelindustrie ist keineswegs daran interessiert, an deinem gesundheitlichen Wohlergehen, sondern an deinem Konsum. Und deswegen sind viele Dinge hintersetzt mit Dingen, die dich süchtig machen. Zuckersüchtig zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, ein junger Mann, ein Tischlerlehrling, der damals die Treppe eingebaut hat bei uns. Ich sagte, das macht er eine ganze Zeit. Er hat immer so eine große Tüte Gummibärchen, Haribo. Macht Erwachsene vor. Da hat die ganze Zeit in seiner Tischlertasche Haribo. Und alle paar Minuten Treppe montieren, Haribo. Treppe montieren, Haribo. Ich sagte, was machst denn du? Sagt er, ich hatte auch gesagt, ich bin abhängig von Haribo. Sagt er, da ist etwas drin, was süchtig macht. Ich komme davon nicht mehr los. Ich brauch mindestens so eine Packung am Tag auf Arbeit. Ja, und das ist das, was ich meine. Du sollst ausgewogen essen, aber nichts soll dich unter Kontrolle bringen. Amen. Iss Süßes, iss Saures, iss normal, was Gott geschaffen hat. Iss maßvoll und ausgewogen. Du darfst alles essen. Weil hinterher kam auch eine Frage, darf man auch Muscheln essen und Schnecken? Im Mose steht, esst alles, was sich regt und bewegt. Erst das mosaische Gesetz hat diese Dinge verboten. So, und wir sind aber nicht unter dem mosaischen Gesetz. Als Christen bist du frei, deine Muscheln, deine Schnecken zu essen, wenn es dir gefällt. Also ich halte mich da mehr ans mosaische Gesetz, weil alle Dinge, die dort erlaubt sind, die mag ich ganz sehr. Aber Muscheln oder Schnecken würde ich erst essen nach 3 Tagen Survival-Training, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Gut, aber du bist frei. Lass dir das nicht verbieten. Gott verbietet dir das nicht. Das Einzige, was Gott dir verbietet zu essen, ist Blut. Und ich revidiere, André, bei dem Steak, wenn es so ganz leicht angebraten ist, ist nicht das Blut, was rauskommt, sondern der Bratensaft. Ich mag es auch trotzdem nicht. Genau. Gut, dann genieße es. Das ist nicht Blut, sondern Bratensaft. Also das Essen von Blut ist uns untersagt, auch im Neuen Bund. Ansonsten kannst du alles frei genießen und maßvoll und möglichst nah dran an dem, wie Gott es geschaffen hat. Zunächst, ich gebe die Empfehlung weiter. Also das, wir schon seit vielen Jahren backte Simone unser Brot selbst. Ja? Und Gott hat gesagt, alle samentragenden Speisen sind ja gegeben, Getreide. Und früher, wenn du das davon liest, sie haben ihr Brot gebacken. Die Frauen in Israel, die hatten ihre Säcke mit Getreide, haben das gemahlen mit der Handmühle, mit dem Mühlstein, frisch gemahlen und dann wurden die Fladen draus gebacken. Und so machen wir das auch schon seit Jahren. Wir holen unser Getreide aus der Mühle, die mahlt es durch und wir backen unser Brot selbst. Amen. So, und das ist frisch. Und da merkst du so einen deutlichen Unterschied. Wenn du dann mal ein Bäckerbrötchen, wir essen mal Bäckerbrötchen im Urlaub, immer normales Brot, kein Problem. Machen auch keinen Zwang draus. Aber ich merke so den Unterschied. In dem frisch gemahlenen ist das drin, was Gott geschaffen hat. In dem Mehl, was du im Supermarkt kriegst, ist es nicht mehr. Es wird so gereinigt, bis, um es haltbar zu machen, dass nichts mehr, sind nur noch tote Kohlenhydrate. Also ich mag ihr Brot so sehr, dass ich es nur empfehlen kann, gerade ihr Sauerteigbrot, das ist echt, du bist satt, du merkst, da kommt Kraft drüber und ich mag es sehr. Amen. Oder Körner. Ich habe Hunger. Nee, ich mag das Brot einfach. Das ist so ein Unterschied. Und ja, auf der anderen Seite hat es einen ganz wichtigen Aspekt, Jonas, hör zu. Und wenn unsere Enkel kommen, die manchmal ab und zu, nicht so oft, aber wenn sie kommen, dann möchten sie gerne von der Oma Eierkuchen. So, und jetzt hat die Oma jetzt mal Eierkuchen gebacken mit frisch gemahlenem Weizen, weil auch die Frage, du kannst Weizenmehl essen. Ne? Und frisch gemahlenen Weizen, und daraus sieht ein bisschen dunkler aus, die Eierkuchen. So, und was geschah? Der liebe Enkel war nach einem Eierkuchen satt. Sonst hat er 2 bis 3 gebraucht, um annäherndes Sättigungsgefühl zu haben. Das ist auch nicht ganz schlecht. Ne? Okay, gut, zu diesem Thema. Ja, meine Zeit läuft, ja. Genau. Also ist maßvoll und zur Ehre Gottes. Aber nochmal zum Essen. Apostelgeschichte 2,46. Die erste Gemeinde kam täglich zum Essen zusammen. Und sie nahmen die Mahlzeiten ein, voll Freude und lauteren Herzens. Das heißt, zur Ehre Gottes Essen bedeutet auch eine Tischgemeinschaft. Als Familie gemeinsam am Tisch sitzen, oder wenn wir hier Brunch haben, gemeinsam am Tisch sitzen, das ist etwas zur Ehre Gottes. So, und das einmütig im Tempel und mit Speise, mit Frohlocken, Einfalt des Herzens. Das heißt, dass du mit Freude und Gespräch am Tisch Zeit mit deiner Familie verbringst. Das ist zur Ehre Gottes. Amen. So ehrst du Gott. Was mal so als Hinweis. Weil die Tischgemeinschaft ist ein Ort der Kommunikation. Und ihr seht es, Jesus war viel bei Leuten eingeladen. Er saß zu Tisch oder lag zu Tisch, hat gegessen, hat sich mit ihnen erhalten, hat gelehrt, gepredigt und geheilt. Amen. Das ist ureigens in Gottes Interesse. Und was werden wir im Himmel tun, nach dem Richterstuhl? Essen und trinken zum Hochzeitsmahl des Lammes. Amen. Dann Fasten, mach auch einen regelmäßigen Fastentag zur Ehre Gottes. Genau. Die hier schon die ganze Zeit in der Gemeinde dabei sind, die haben ja ihren regelmäßigen Halbfastentag. Das heißt, das Sonntagmittagessen ist ja dann nicht mehr ganz so gegeben. Ihr seid schon ganz hingegeben. Aber ist für mich kein Problem. Ich habe Hunger nach Gott. Amen. Okay. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Ruhe, Erholung, Schlaf, Arbeit, Bewegung. Wie ist da der schöpfungsgemäße Umgang mit unserem Körper? Gott hat unseren Körper geschaffen, dass er Schlaf braucht zur Erholung. Eine gesunde göttliche Schöpfungsordnung bedeutet 6 bis 8 Stunden Schlaf, je nachdem, wie alt du bist. Manche brauchen wenig Schlaf. Ich rede nicht von dir, André, mit deinen 4 Stunden. Aber und 6 bis 8 Stunden ist normal für einen Menschen. So. Und Gott gebraucht uns aber, um mehr auch nachts aufzuwecken, um zu beten, dann legst du dich wieder hin und dann schläfst du weiter. Aber das Nachtgebet hat auch sehr viel. Mach auch einen Verzicht von Schlaf, um Gott Zeit mit Gott zu verbringen in der Nacht. Ist auch ganz wichtig. Genau, so das wäre jetzt Schlaf. Arbeit und Ruhe hat Gott immer ein Verhältnis gestellt von 6:1. Also 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Und das ist die schöpfungsgemäße Anweisung aus dem 1. Mosebuch. Und da lesen wir im 1. Mose Kapitel 2, Vers 3. Denn Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Das heißt, Gott hat den Menschen gesetzt, den Garten zu bebauen und zu bewahren, 6 Tage lang. Und 1 Tag zu ruhen. Ja, und das ist, später kam dann im mosaischen Gesetz das als Schabbat. Aber das ist vor dem Gesetz. Das ist einfach ein schöpfungsgemäßes Gesetz. Du sollst 6 Tage arbeiten und einen Tag hat Gott geheiligt, den er für sich abgesondert hat, damit der Mensch ruht. Amen. 6:1. Und er hat diesen Tag geheiligt, den 7. Tag. Und das bedeutet, Gott hat den Tag abgesondert und dieser 7. Tag gehört ihm. Und zwar ist das jetzt der Sonntag. Und dieser Tag ist dazu da, um Gott zu verherrlichen, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, persönlich in der Gemeinschaft der Heiligen und dann Gemeinschaft untereinander. So sollte man den freien Tag nutzen. Dann nutzt man ihn zur Ehre Gottes. Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Es gibt Dinge, die Gott nur tut, wenn ein Volk am Tag des dem Tag, dem der Herr gehört, zusammen ist. Und so sollten wir den Tag ehren. Und du kannst Gott verunehren, wenn du diesen Tag anders verbringst. Lass ihn uns verehren, indem wir ihn gemeinsam anbeten. Das steht in Offenbarung 1, Vers 10, lesen wir, dass Johannes am Tag des Herrn im Geist war. Und was heißt, dort steht aber wortwörtlich, Johannes war im Geist an dem Herrn gehörenden Tag. Das ist wortlich aus dem griechischen Kyriake Hemera herausgenommen, der Tag, der dem Herrn gehört. Das heißt, der 7. Tag gehört dem Herrn. Und an dem Tag war Johannes im Geist und hat diese Offenbarung erhalten. Das heißt, es gibt einen Tag, der dem Herrn gehört. Und so sollten wir den Tag auch verbringen, als heilig, abgesondert von den 6 anderen Tagen, an dem du all dein Tagwerk verbringen darfst. So. Dann immer die Diskussion, Samstag oder Sonntag. Im neuen Bund sind wir frei, erstmal von diesem. Du kannst, für uns ist der Montag, kannst du diesen Tag entsprechend verbringen. So, aber um nochmal drauf zurückzukommen, um diese Frage mal grundsätzlich auszuwerten, geh mal auf Apostelgeschichte 20, Vers 7. Die erste Gemeinde traf sich am 1. Tag der Woche. Und dann weißt du, wann der dem Herrn gehörende Tag ist. Offenbarung 20, Vers 7, am 1. Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Das heißt, die erste Gemeinde traf sich an dem Herrn gehörenden Tag, an dem Tag, da Jesus Christus auferstanden ist. Das war der Tag, der dem Herrn gehört für die Gemeinde. Und das ist bei uns der Sonntag. Aber hier lesen wir, dass sie zusammenkamen, um das Brot zu brechen, und Paulus zog die Rede hin bis Mitternacht. Das bedeutet, du musst dich wieder in das reinversetzen, wie die Zeiteinteilung hatten. Und zwar begann der 1. Tag der Woche nach dem Sonnenuntergang des Samstags. Das heißt, die erste Gemeinde hat sich am Samstagabend zum Gottesdienst getroffen. Samstagvormittag sind sie teilweise in der Synagoge, haben die Schriftlesung des Alten Testaments gehört, weil sie hatten ja keine Bibel. Aber dann an dem Herrn gehörenden Tag, am Samstagabend, haben sie sich zur Versammlung getroffen und die hat sich dann manchmal lange hingezogen, bei Paulus bis Mitternacht, bis einer eingeschlafen ist. Darum verstehen wir, der hat nicht von früh bis Mitternacht gepredigt, sondern von Sonnenuntergang bis dann eigentlich bis am nächsten Morgen. Versteht ihr? Also ist die Diskussion gelernt war, was da dem Herrn gehörende Tag ist, der 1. Tag der Woche. So, und den sollst du entsprechend nutzen in Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Dort hat sich die Gemeinde jeden 1. Tag der Woche dann getroffen zur Versammlung. Gut. Für mich, also persönlich, ich habe mal über mein eigenes Leben nachgedacht, wenn du jetzt so älter geworden bist. Ich habe mal zurückgeschaut. Für mich war dieser Tag immer heilig und immer abgesondert. Es war für mich kein Problem. Ich hatte nie Gedanken, da irgendwas anderes zu machen. Und wenn ich zurückschaue, auf die letzten, sagen wir, circa 40 Jahre, knapp 40 Jahre bin ich jetzt im Geist getauft. Und die einzigsten Wochenenden, wo wir keinen Gottesdienst hatten, wo wir keine Versammlung hatten, war, wenn ich krank war oder im Urlaub Oder hat man noch einen Gottesdienst, noch eine Hochzeit unserer Kinder hat man manchmal ausfallen lassen. Oder im Sommer haben wir einen Gottesdienst ausfallen lassen. Ansonsten war das, es war gar kein Druck, ich wollte das. Ich hatte Hunger nach der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Den Hunger, Gott zu treffen und euch zu treffen. Das hat mich gezogen nach Liechtenstein. Ja, wir sind diese Kilometer gefahren. Und alles andere kommt, das hatte ich gar keine Gedanken dafür, was anderes zu machen. So, wenn dein Geist hungrig ist, wenn du nach dem Willen Gottes lebst, dann willst du gar nichts anderes mehr. Das bewirkt die neue Natur in dir. Gott zu verherrlichen, auch an diesem Tag. Jetzt machen wir mit unserem Körper weiter. Das heißt, du kannst Gott verherrlichen mit dem, was dir als Körper gegeben worden ist, nämlich einem Ausdruck. Du kannst dich zum Gebet hinknien, in der Anbetung hinknien. Viele machen das hier. Das ist einfach, ich gebe meine Anbetung und meine Hingabe an Gott, bringe ich mit meinem Körper zum Ausdruck. Also es gibt eine Körpersprache. Du kannst mit deinem Körper kommunizieren. Und mit Gott kannst du kommunizieren, indem du dich im Gebet oder Anbetung hinkniest. Hier hast du die Möglichkeit, auf dem Teppich das zu tun. Aber Frage, wann hast du dich das letzte Mal zu Hause hingekniet? Und hast Gott deine Ehrerbietung gezeigt im Gebet oder Anbetung zu Hause? Gestern, sehr gut. Ich mache das jeden Früh und jeden Abend. Ich beginne den Morgen und ich beende den Tag, indem ich mich hinkniere vor dem Herrn. Früh erst Gebetszeit und abends zwei Stunden nochmal. Einfach, um ihm meine Ehrerbietung zu zeigen und meine Dankbarkeit für seine Barmherzigkeit. Drück mit deinem Körper als lebendiges Opfer das aus. Anbetung bedeutet auch im Hebräischen, sich flach auf den Boden werfen. Du liest es so oft im Alten wie im Neuen Testament. Sie fielen nieder und beteten an. Die Ältesten im Himmel, die Engel, alles fielen nieder und beteten an. Du bring mit deinem Körper das zum Ausdruck und das verehrt Gott, weil Gott hat dir einen Körper gegeben, dass du mit ihm anbetest und deine Demut und Ehrfurcht ihm erweist, indem du dich vor ihm beugst. Amen. Machst du nicht als religiöses Ding, du musst es drinnen spüren und dann beugst du dich. Das geht ganz automatisch. Amen. Hier hast du die Freiheit, niemand guckt auf dich. Im Gebet, 1. Timotheus 2, Vers 8, sagt Paulus, ich will, dass die Männer an allen Orten beten, indem sie heilige Hände erheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. In einer nicht geisterfüllten Bibelauslegung stand, das ist orientalische Gebetshaltung. Weil die Deutschen, so. Nee, das ist biblisch. Die Männer sollen an allen Orten stehen, im Gebet ohne Zorn und Zweifel, also mit reinen Herzen und voller Glauben, ein Vorbild sein und anbeten und beten. Amen. Wenn es nicht mehr schafft, sucht dann Mose sich einen Aaron Hur, die stützen da dann die Arme. Aber das ist eine Ausdrucksform. Amen. Mit deinem Körper. Und dasselbe kannst du deine Freude zum Ausdruck bringen, 2. Samuel 6, Vers 14. Und David tanzte vor der Bundeslade mit aller Macht. Er tanzte mit aller Kraft vor der Bundeslade und das als König voller Freude über die Gegenwart Gottes. Amen. Und hier hast du auch die Freiheit zu tanzen in dieser Freiheit, wie David getanzt hat. Amen. Drück dir diese Freude, kannst du zum Ausdruck bringen. Ich habe mal ein Zeugnis von den vier Zeugnissen, die gestorben waren, in den Himmel gekommen sind. Das war ein Bruder, der kam aus einer Gemeinde, war tanzen verboten. Also das war unchristlich, in der Gegenwart Gottes zu tanzen. Und Gott in seinem Humor hat ihn, nachdem er gestorben ist, sofort in den Thronsaal gelassen. Und da war geschockt, da kam er frisch von der Erde. Und was hat er gesehen? Und dann mit seinem theologischen Verständnis, in der Gegenwart Gottes tanzt man nicht, das ist weltlich, das ist verboten. So, und dann kam er in den Thronsaal, dann sah Gott auf dem Thron, Jesus daneben, voller Freude. Und vor ihm die Heiligen und die Engel, die tanzten so ausgelassen wie die Kinder. Die haben alles, was ihr Körper hergab, haben die dort bewegt. Okay, das ist ja wirklich dort der Himmel. Da kam Volker verändert wieder zurück. Amen. So. Also du darfst deine Freude am Herrn zum Ausdruck bringen durch deine körperliche Haltung des Tanzes. Die messianischen Juden haben es da viel voraus. Die Männer tanzen dort mit aller Kraft. Amen. Nicht bloß die Frauen. Amen. Und bei uns ist es auch schön so. Du hast ja alle Freiheit, dich so zu bewegen. Tu es mit deinem Körper. Amen. So, was hat die Bewegung? Sagen wir ja beim Tanzen. Göttliche Schöpfungsordnung besagt, dein Körper ist geschaffen, sich zu bewegen. Weil Gott hat den Menschen geschaffen, dass er den Garten Eden bebaut und bewahrt, dass er mit den Händen arbeitet, dass er sich mit dem Körper bewegt. Dein Körper wurde nicht dazu geschaffen, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und dann ins Bett zu gehen und zu liegen. Sondern dein Körper wurde geschaffen, am Tag mehrere Kilometer zurückzulegen, ohne Anstrengung. So, und heutzutage ist es so, dass man sich kaum noch bewegt und so, dass die Ärzte das reduziert haben auf eine halbe Stunde. Dass man sich wenigstens eine halbe Stunde bewegt am Tag. Also 2 Kilometer. Dann kommt der Kreislauf in eine Ordnung, dass man halbwegs in diese Dinge kommt. Also 2 Kilometer mindestens laufen, um deinen Kreislauf, um deinen ganzen Körper in Schuss zu halten. Amen. Und so sind wir, deswegen gibt es die ganzen Fitnessstudios, um den Leuten wieder Bewegung zu bringen. Wenn du einen Beruf erlernst, der körperliche Bewegung beinhaltet, brauchst du keine Fitnessstudios mehr und du kriegst auch noch bezahlt. Wir müssen echt umdenken jetzt in der Zeit, auch wenn du einen Beruf wählst. Ich kann euch nur empfehlen, erlerne als für die Jungs einen Handwerksberuf. Die Zeiten sind vorbei, wo man viel Geld für wenig Tun verdient, in der Industrie oder sonst wo. Es wird alles, vieles wird durch KI ersetzt, bloß das Handwerk nicht. Und außerdem bewegst du deinen Körper, Jesus hat auch Spielen an den Händen. Selbst Elon Musk hat gesagt, wenn ich Kinder hätte, in dem Alter, dass sie einen Beruf erlernen, ich würde meine Kinder Handwerksberufe lernen lassen. Elon Musk, der weiß, was kommt. Viele Berufe sind schon ab, bei der Irina zum Beispiel, in der Krankenkasse, sind viele schon entlassen worden, weil ihre Berufe durch KI ersetzt wurden. Rechtsexperten, die dort gesorgt haben, brauchen nicht mehr. Teure Lohnkosten, raus. KI. Alles, was mit Kindern, Teenies, Jugendlichen zu arbeiten im sozialen Bereich, hat nur noch Zukunft im alten Bereich, mit alten Leuten zu arbeiten und ähnlichen Dingen. Alles andere ist so ein Geburtenrückgang, dass man jetzt schon in Großstädten Überschuss hat an Grundschullehrern und Erziehern. Und dieses ist unaufhaltsam. Diese Kinder werden nicht einfach wieder ersetzt. Also im sozialen Bereich gibt es kaum noch Zukunft. Aber im Handwerk. Amen. Also es ist wichtig, dass man dort lernt, ein Stück weit umzudenken. Und auf der anderen Seite braucht man ein vernünftiges Maß auch an Ruhe und Erholung. Also das heißt, Gott wird nicht verherrlicht durch Faulheit, indem ich mich nicht bewege. Und Gott, es hat auch eine Auswirkung auf meinen Geist. Und Gott wird auch nicht verherrlicht, wenn ich nur arbeite, durch Stress wird auch mein Geist beeinflusst. Stress ist ein Dämon, beeinflusst meine Seele und meinen Körper. Also lebe ausgewogen einen Rhythmus von Ruhe, Erholung, Arbeit und Bewegung. Schöpfungsgemäß, wie es dein Schöpfer vorgesehen hat. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Denke drüber nach, bedenke und tu es zur Ehre Gottes. Und ich erwähne das bloß noch und denk drüber nach, dass deine Arbeit etwas ist, was du zur Ehre Gottes tust. Viele wollen einen vollzeitigen Dienst, musst du nicht. Deine Arbeit ist vollzeitiger Dienst. Hat Paulus gesagt, alles, was er tut, tut von Herzen als Gott, dem Herrn und nicht den Menschen. Dann wirst du vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen. Das heißt, es kann ja jeder in Vollzeitdienst gehen, aber wenn du deine Arbeit so tust, als nicht für deinen Chef, sondern für den Herrn, wenn du dich deiner Leitung auf Arbeit unterordnest und demütig das tust, was dir gesagt wird, verherrlichst du deinen Meister. Und das heißt, mit deiner Arbeit, wenn du gewissenhaft deine Arbeit ausführst, schafft es dir Lohn im Himmel. Amen. Dein tägliches Leben, wie du arbeitest, wie du deine Beziehung zu deinen Kollegen und zu deinem Chef und wie du deine Arbeit tust, ist ein Gottesdienst, das kann Gott verherrlichen oder verunehren. Amen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich saß da zur Ehre des Herrn, wo ich dann in Vollzeitdienst gegangen bin. Mein Chef wollte mir viel mehr Geld geben, wollte mich halten, aber da hat gemerkt, es geht nicht. Und da hat etwas getan, was ich vor ihm nie für möglich gehalten habe. Sage ich jetzt nicht, was er gemacht hat. Aber ich war so positiv überrascht und er hat sich bedankt. Ich habe gedacht, ich habe das gearbeitet, ich habe auch nichts Besonderes. Aber ich habe immer das gemacht, was mir gesagt wurde. Und das versucht, gewissenhaft zu tun. Ich habe mich nie gegen meine Chefs aufgelehnt oder war nie rebellisch oder wusste alles besser, wie heute doch viele. So, ich habe das gemacht, was mir gesagt wurde. Erst später, wo ich dann mehr Verantwortung hatte, in einer höheren Ebene, wo ich Leute unter mir hatte, da habe ich dann Dinge gesagt, so und so, weil ich ja mehr an der Praxis stand und das andere war mehr die Leitung, mehr Theorie. Du hast dich viel mehr an die Zeichnung reingelesen, du hast das bildlich gesehen, manche Dinge, die der Architekt nicht mehr erkannt hat, weil du täglich damit zu tun hast, habe ich gesagt, hier, so und so, wir müssen das, und das wurde aber dann auch anerkannt und gewünscht und gewertschätzt. Aber ich habe nicht gesagt, ich weiß es besser, ihr seid alle, sondern ich habe gesagt, hörst mal drauf, wir müssen das vielleicht so und so angehen. Und mit dieser Haltung hatte ich einfach Gunst. Und das verherrlicht Gott. Und damit setzt du ein Beispiel, hier ist ein Christ. Vielleicht bist du der einzigste Christ, den dein Chef oder deine Kollegen, Kolleginnen jemals sehen. Nicht Namenschrist. Und du gibst ein Zeugnis, wie ein Christ lebt. Lass uns mal die Stellen lesen. Titus, Epheser 6, steht es schon drin. Paulus hat da viel zu sagen. Epheser 6. Fünf bis acht. Ihr Knechte, ordnet also Knechte, also ihr Arbeitnehmer, ordnet euch euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern unter, in Einfalt des Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, manche versuchen das, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, der er wisst, was ein jeder Gutes tun wird, wird er vom Herrn empfangen, er sei Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Und Titus, zu Titus schreibt er auch, Titus 2, Vers 9. Die Arbeitnehmer ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Arbeitgebern unterordnen, ihnen in allem gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Amen. Das heißt, wie du auf Arbeit mit deinen Chefs und Mitkollegen umgehst, wie du deine Arbeit durchführst, verehrt den Herrn oder verunehrt ihn. Amen. Und heutzutage bist du ein Licht, wenn du dich so verhältst. Und Petrus sagt sogar im 1. Petrus 2, 18, dass du dich den Chefs unterordnen sollst, die wunderlich sind. Also ich hatte auch teilweise wunderliche Chefs, aber er hat mich auch untergeordnet. Ordnet euch in aller Furcht euren Chefs unter, nicht nur den guten und milden, sondern auch den verkehrten. Somit verherrlichst du Gott durch deine Arbeit, wie du mit deinem Körper dann auch umgehst. Habt ihr noch eine Minute? Gehen wir das letzte Thema noch kurz an. Sexualität, Umgang mit unserem Körper, wie gehe ich damit um? Was ist Gottes Schöpfungsordnung? 1. Mose 1, 27. Erstmal sagte Gott, der Körper und alles, was er gemacht hat, ist sehr gut. Und in 1. Mose 1, 27 sagt der Schöpfer, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Das heißt, der Schöpfer hatte in seinem Herzen Gedanken, ich schaffe mir ein Gegenüber, Menschen, ich schaffe sie mir als Mann und als Frau, als Ebenbild. Und beides zusammen ist das Ebenbild Gottes. So, und da hat er, sieht der Körper des Mannes, sieht anders aus wie der Körper der Frau. Und so hat Gott dich geschaffen. Als Frau ist eine Frau und Mann ist ein Mann. Was anderes gibt es nicht. So, und alles andere, alles, was heute so gesagt wird, ist, alles andere ist eine Beleidigung des Schöpfers. Weil Gott hat dich als Mann geschaffen, dann bist du ein Mann. Gott hat dich als Frau geschaffen, dann bist du eine Frau. Du bist von ihm, dem Schöpfer, so geschaffen worden. Wenn du sagst, nein, ich bin kein Mann, sondern eine Frau, dann stellst du dich über den Schöpfer. Weil er hat bestimmt in seinem Herzen, dass du ein Mann bist oder eine Frau. Merke, es gibt nur zwei Optionen. So, und wenn du sagst, ich will das nicht sein, dann beleidigst du den, der dich geschaffen hat. Weil der Teufel will dadurch das Ebenbild Gottes zerstören. Auch wenn solche Leute dann suchend werden, weil sie irgendwo innerlich zerstört sind und Christen werden wollen, müssen sie Buße tun, wie jeder andere. Die kannst du nicht mit einem Samthandschuh anfassen, die müssen genauso Buße tun wie jeder andere Mensch. Denn nur durch Buße und Glauben kommst du ins Reich Gottes. Und Buße bedeutet, ich habe durch mein Verhalten, in dem ich was anderes sein wollte, meinen Schöpfer beleidigt. Und davon kehre ich um, tue Buße. Ansonsten wird dieser Geist diesen Menschen wieder vom Glauben abführen und andere beeinflussen. Du musst sie mit Liebe empfangen, aber mit Klarheit darauf hinweisen, das ist eine Beleidigung des Schöpfers. Tue Buße. Und die Leute werden frei, weil der Schöpfer sie freisetzt, aber nur die, die Buße getan haben. Amen. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Heute wird viel diskutiert. Es gibt, von meiner Seite her gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Vom Wort Gottes her. Man muss damit die Leute arbeiten, umgehen. Die haben, aber du kannst nicht sagen, mein Vater war so und meine Mutter war so, deswegen bin ich so. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Es gibt Dinge aufzuarbeiten. Du kannst Heilung empfangen von diesem Vergangenheitsding. Aber das entschuldigt nicht dein eigenes Verhalten. Du bist für dein eigenes Verhalten selbst verantwortlich. Kommen wir zur nächsten Schöpfungsordnung. 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen oder ankleben, steht es direkt, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist klare Schöpfungsordnung, ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, das heißt zu einer Einheit, zu einer Ehe-Bündnisbeziehung. Und dazu gehört, sie werden nicht nur geistlich und seelisch eins, sondern auch körperlich eins. Und dementsprechend ist der Körper auch gemacht worden, das ist das Thema Sexualität. Amen. Das heißt, das Eins-Fleisch-Werden ist ein schöpfungsgemäßer, sehr guter Auftrag, den Gott Eheborn gegeben hat. Amen. Und alles, was sich nicht in diesem schöpfungsgemäßen Rahmen von 1. Mose 2, 24 abspielt, nennt die Bibel Unzucht. Alles außerhalb ist Unzucht. Das heißt, Sex vor der Ehe, Homosexualität, Lesbianismus und was sonst alles gibt, jegliche Perversität, die ich gar nicht erwähnen will, ist Unzucht, und alles, was außerhalb eines Ehebündnisses geschieht, ist Ehebruch. Und der Schöpfer schaut dort sehr genau hin, und darum steht in Hebräer 13, Vers 4, Hebräer 13, Vers 4. 12. Die Ehe soll von allen in Ehre gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. So, diese Aussagen sind ganz klar. Und ich habe das letzte Mal schon erwähnt, wer heutzutage die Leute anders lehrt, den wird Gott richten. Weil die Unzüchtigen werden das Reich Gottes nicht erben. Und diejenigen, die den Leuten dort Freiheit lassen und sagen, du musst doch deine Gefühle ausleben, dieses ganze humanistische Zeugs, werden ebenso von Gott gerichtet. Ich habe das letzte Mal näher ausgeführt, und dass die Gemeinde reingehalten werden soll von Unzucht. Also Gemeindezucht, solche Leute müssen dann entfernt werden, wenn sie nach dreimaliger Aufforderung nicht Buße tun. Weil die Gemeinde ist ein heiliger Ort, muss sauber bleiben. Amen. Das ist eine Aufforderung, 1. Korinther 5 von Paulus. Aber lass uns mal das Thema betrachten, wie es sieht denn eigentlich Sexualität in der Ehe aus, überhaupt das Thema Sexualität, dass es Gott verherrlicht, weil Gott hat uns ja dieses Bedürfnis gegeben und es ist sehr gut. Er hat es in uns hineingelegt. Und wie leben wir das schöpfungsgemäß aus, damit wir mit unserem Körper in dem Sinne Gott verherrlichen? Amen. Es geht ja um Verherrlichung Gottes, unseren Körper entsprechend einzusetzen. So lesen wir 1. Thessalonicher 4, Vers 2 und bis 5. Ich lese mal aus der jüdischen Bibel von Herr Jakob Stern, finde ich ganz gut. Denn ihr wisst, welche Unterweisung wir euch in Hinsicht auf die Vollmacht des Herrn Jeschua gaben. Was Gott will, ist, dass ihr heilig seid, dass er euch von der Unzucht fernhaltet, 1. Thessalonicher 4, Vers 2. Dass jeder von euch weiß, wie ihr mit euren sexuellen Trieben auf heilige und ehrbare Weise umgehen sollt, ohne wohllüstige Begierden nachzugeben wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Hier ist ganz klar von Paulus beschrieben, dass selbst nicht verheiratet war, aber diese Anweisung gegeben, wie zuvor geschrieben, diese Anweisung, die Jesus Christus seinen Aposteln gegeben hat, wir geben sie euch weiter. Also Gebote, die direkt von Jesus kommen. Und dass wir als Christen unsere Sexualität nicht so ausleben wie die Heiden in Ausleben aller Begierden, Wollust, Geister, Lust, ist überall, hinter all diesen Dingen steht ein Dämon dahinter. Und unser Land ist erfüllt von diesen unreinen Geistern. Und dahinter steht Aschera. Nochmal, dass ihr versteht, was hier im Land vorgeht in der westlichen Welt. Baal, Aschera, Moloch. Das sind die drei Gottheiten, die damals in Israel das Volk verführt haben. Dieselben Geister, dieselben Götzen herrschen in Deutschland. Baal verändert die Wahrheit. Durch Gesetze. Baal ist immer der Herrscher, der die Wahrheit abschafft und die Lüge einführt. Dass die Leute die Wahrheit nicht mehr glauben. Zum Beispiel, wenn du ein Mann bist, sorgt Baal dafür durch seine Dämonen, dass du denkst, dass du keiner mehr bist. Also Baal schafft die Wahrheit ab, die göttliche Grundordnung. Nachdem, wenn der Mensch die Orientierung, die Identität verloren hat durch diese Verwirrung, die Baal bringt, lebt er nach seinen Lüsten und Begierden. Und das ist Aschera. Volles Ausleben deiner Lüste und Begierden im sexuellen Bereich bis hin zu Orgien, Alkohol und Drogen und was alles gibt. Und daraus kommt Moloch. Moloch fordert Blutopfer. Und das ist Abtreibung. Diese drei Gottheiten gehören zusammen. Darüber steht Satan selbst. Und diese beherrschen die westliche Welt, auch Deutschland. Bloß damit er versteht, was im Hintergrund wirkt. Und wie wir als Christen Gott verherrlichen, indem wir unsere Sexualität schöpfungsgemäß leben. Also Selbstbeherrschung und auf Gott geehrte Weise, nicht in Begierden wie die Heiden. Vers 7, denn Gott hat uns nicht zu einem unreinen Leben berufen, sondern zu einem Heiligen. Das heißt zu Unreinheit. Was gehört zu Unreinheit? Unreinheit ist eine Erweiterung des Ganzen. Die ganzen unreinen Geister stehen dahinter und da hast du die Mädchen. Pornografie und diese ganze Mädchen, Augenlust, steht alles hinter Unreinheit. Dazu hat Gott dich nicht berufen. Und muss man offen darüber sprechen, das Thema Selbstbefriedigung gehört auch dazu. Also unrein, da steht auch ein unreiner Geist dahinter. Und Gott hat uns dazu nicht berufen, weil das ist eine Ausübung der Sexualität, nicht nach Schöpfungsordnung. Deswegen, wer das verwirft, diese Lehre verwirft, verwirft nicht den Menschen, sondern Gott, den, der euch den Ruach HaKadosh gegeben hat, der sein ist, also den Heiligen Geist gegeben hat. Wenn du diese Dinge verwirfst, verwirfst du den Schöpfer. Das heißt, Gott verherrlichen, indem du deine Sexualität auslebst oder lebst nach das, was sehr gut ist, nach seiner schöpfungsgemäßen Vorgabe. Lasst uns dann nochmal reinschauen, wie Gott das eigentlich möchte. Paulus gibt dort die Anweisung auch, der war unverheiratet, und lasst uns dann nochmal die Stelle einschauen von Petrus, der verheiratet war. Erstmal 1. Korinther 6, 18. Flieht die Unzucht, alle anderen Sünden sind Sünden, die außerhalb des Leibes begangen werden. Doch wer Unzucht treibt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Wir sind bei dem Thema zur Ehre Gottes, unseren Körper zu leben. Und hier ist ganz klar, Unzucht ist die Sünde am eigenen Leib, dass wir unseren Leib nicht schöpfungsgemäß nach seiner Ordnung, wie es im 1. Mose steht, gebrauchen. So, dann geht Paulus weiter, wie wir dann mit unserem Tempel umgehen. Kapitel 7, Abvers 1. Und nun zu den Fragen, von denen ihr geschrieben habt. Ist es gut für einen Mann, sich von Frauen fernzuhalten? Das sind ja die Korinther, die haben Paulus eine Frage geschrieben, und das 7. Kapitel beantwortet die Frage der Korinther. Das heißt, die haben gehört, ein Christ soll in Reinheit leben. Und dann Korinth war eine Hafenstadt, die war voll von Unzucht, Unreinheit. Und dann haben die gedacht, oh, um diese Dinge zu vermeiden, dann bleibe ich lieber Single. Ist aber auch nicht die schöpfungsgemäße Ordnung. Nur dem es gegeben ist, sagt Paulus. So haben sie ihm die Frage gestellt. Und genauso hast du hier den Einfluss der Gnostiker. Diese dämonische Lehre, was ich letztens gesagt habe aus dem Timotheusbrief, das war damals, in der ersten Gemeinde wurde mit all diesen Dingen konfrontiert, die verboten haben, zu heiraten und bestimmte Speisen zu essen. Das ist Gnostizismus. Und mit diesen Dingen waren sie konfrontiert, und da haben die Korinther gesagt, Paulus, bitte beantworte uns die Frage. Ist es dann doch besser, ich bleibe allein, keine Frau zu berühren, also jetzt einen Mann betrifft. Und da gibt Paulus die Antwort drauf ab Vers 2. Wie ein Gläubiger, Mann, Frau, mit gottgemäß mit dem Thema Sexualität, mit dem Körper umgeht. Und da sagt Paulus, nun wegen der Gefahr der Unzucht möge jeder Mann seine eigene Ehefrau und jede Frau ihren eigenen Ehemann haben. Der Ehemann soll seiner Frau geben, was ihr an ehelicher Gemeinschaft und Zuneigung zusteht, und die Frau dasselbe für ihren Mann. Nicht die Frau hat Gewalt über ihren eigenen Leib, sondern ihr Mann. Ebenso hat nicht der Mann die Gewalt über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer für eine begrenzte Zeit zu wechselseitiger Übereinkunft, und auch dann nur, um zusätzliche Zeit zum Gebet und Fasten zu haben. Danach kommt wieder zusammen. Andernfalls könnt ihr wegen eurer mangelnden Selbstbeherrschung der Versuchung des Widersachers erliegen. Ihr könnt euch zu Hause nochmal durchlegen. Es sind diese Anweisungen, die Paulus gegeben hat. Wie gehe ich als Christ schöpfungsgemäß Gott verherrlichen mit meiner Sexualität in meiner Ehe um? Erstens, wenn du nicht berufen bist, Single zu sein, wenn es die Jungsingle ist, dann ist es gut zu heiraten. Amen. Weil ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, und man braucht ja gegenüber eine Frau. Und die beiden werden eins. Das ist schöpfungsgemäß. Und in diesem Bereich hat Gott gesagt, die Sexualität gehört dort rein, und das ist sehr gut. Und dann sagt er sogar, interessante Verse, eigentlich ist das, was Paulus hier beschreibt, eine Revolution gewesen in der damaligen Welt, wo die Frau nichts zu sagen hatte, wo die Frau in der nicht-jüdischen Umgebung, wo Paulus hier gepredigt hat, Korinth, war die Frau nur ein Lustobjekt. Die Männer können mit den Frauen machen, was sie wollten. Wenn ich euch sagen würde, was sich da auf den Straßen abgespielt hat, ich sag's nicht. Es war Unzucht ohne Ende. So, die Frauen wurden einfach dort missbraucht mit den heutigen Worten. Und das, was Paulus hier schreibt, wie ein Christ die Sexualität auslebt, die Gemeinde Korinth, das war eine Wertschätzung, eine Gleichstellung der Frau. Dass ein Mann auf die Gefühle der Frau achten soll, und ihr die nötige Zuneigung, nicht nur die eheliche Pflicht, schreibt Luther, ist es nicht, sondern die nötige Zuneigung, die nötige Zärtlichkeit, Zuneigung, Wertschätzung in Worten und Taten gewährt. Und dann eben halt auch die ein Fleisch. Aber das gehört alles ein. Und das ist die Aufgabe eines Mannes, dass er die Frau in dem Sinne nicht vernachlässigt. Und umgedreht eine Frau dem Mann genauso. Dann schreibt Paulus, der Leib des Mannes gehört nicht mal ihm, sondern gehört der Frau, weil sie sind ein Leib. Und der Leib der Frau gehört nicht mal ihr, sondern dem Mann. Das heißt, die Frau kann immer sagen, ich mache mit meinem Körper, was ich will. Und der Mann kann auch nicht mehr sagen, ich mache mit meinem Körper, was ich will, weil beide eins sind durch das Bündnis. Und dann sagt Paulus, entzieht euch einander nicht. Wörtlich steht dort, beraubt euch einander nicht. Enthaltet euch diese Dinge nicht vor, die in göttlicher Ordnung sind. So kann man es eigentlich richtig übersetzen. Beraubt einander nicht. Außer ihr betet zusammen. Fastet. So, also, das heißt nicht, dass es gibt nur das oder das. Ne? Sondern, aber Paulus gibt hier ganz klar diesen Hinweis auf das, was wir schon mehrmals betont haben, auf den Ehealtar. Dass Ehepaare gemeinsam regelmäßig beten und teilweise so lange Zeiten im Gebet verbringen, dass einen ganzen Abend nicht vorm Handy verbringen, sondern im Gebet und Fasten. Irgendwann ist nochmal ein Hinweis für Ehealtar durch Paulus, was die Gemeinde in Korinth praktiziert hat. So, und dann kommt wieder zusammen, weil ihr euch nicht enthalten habt, weil die Selbstbeherrschung, die Paulus hatte, es war ja seine Gabe, nicht jedem gegeben ist. Das heißt, Gott hat das in uns hineingelegt und es gehört in die Ehe und der Ehe ist es sehr gut. Amen. Ansonsten, wenn einer den anderen das sich beraubt oder entzieht, besteht die Gefahr, dass derjenige, der andere dann anfällig wird für die Versuchung des Teufels. Das war Paulus. Jetzt lasst uns nochmal den Petrus anschauen. Er war verheiratet. Er hat es selber gelebt. Und Petrus schreibt in seinem dritten Kapitel erstmal, ich fand es mal gut, wenn Paulus über Ehe spricht, spricht er 10 Verse, von 10 Versen 9 über die Männer und 1 über die Frau, weil er nicht verheiratet war, denke ich. So, und da beim Petrus ist genau umgedreht, da war verheiratet und er spricht von 7 Versen, nur 6 über die Frau und nur 1 über den Mann. Dann lasst uns den Petrus hören. Also Petrus beginnt hier, dass die Männer, wenn sie die Frauen, die ungläubige Ehemänner haben, dass sie nicht durch sie zudecksten, durch Worte auf sie einreden, da macht ein Mann zu, sondern sie sollen gewonnen werden, indem sie euer respektvolles und reines Benehmen sehen. Und dann den Schmuck des inneren Wesens, des Herzens, den unvergänglichen Eigenschaft eines sanftmütigen, ruhigen Geistes, in Gottes Augen ist es von großem Wert. Wahrscheinlich hatte Petrus seine Frau diese Eigenschaften, war gesegnet damit. So, und das ist, was die Frau auch ausmacht, diesen Spuck des inneren, sanften, stillen Geistes. Das ist das, was die Männer letztendlich auch viele zum Herrn geführt hat. Aber jetzt Vers 7, jetzt geht es um die Männer. Und ihr Ehemänner führt eine Ehe mit Einsicht. Denn obgleich eure Frau leiblich schwächer sein mag, sollt ihr sie achten als eine Miterbin der Gabe des Lebens. Wenn ihr das nicht tut, werden eure Gebete verhindert. Und hier liegt ganz klar von Petrus her die Aufgabe des Mannes darin, mit seiner Frau das zu geben, was ihr zusteht, an ehelicher Gemeinschaft, an Zärtlichkeit, Zuspruch, Gespräch, Zuhören, bis hin zur ehelichen Gemeinschaft, ihr das zu geben, so wertschätzend mit seiner Frau umzugehen. Was sagt er hier? Ansonsten werden eure gemeinsamen Gebete behindert. Wenn eine Frau nicht so liebevoll von dem Mann behandelt wird, macht sie zu. Wenn es zum Gebet geht. Wenn der Mann sagt, jetzt beten wir. Dann sagt die Frau, oh, da fehlt ein bisschen was hier. So können wir nicht zusammen. Also muss das Ehegebet, geht nicht auf Kommando, das musst du lernen. Amen. So, und die Aufgabe liegt wieder beim Ehemann, die führende Rolle einzunehmen dahingehend. Mit der Frau wertschätzend, anerkennend umzugehen, in allen Bereichen ihr das zu geben, was ihr zusteht, damit das gemeinsame Gebet überhaupt stattfinden kann. Also Petrus weiß, wovon er her spricht. So, was bedeutet das jetzt für uns? Reinheit vor der Ehe und in der Ehe. Lebe deine Sexualität zur Ehre Gottes. Amen. Ein Mann dabei im Eheseminar sagt sogar, also das Ein-Fleisch-Werden in der Ehe, die Sexualität so zu leben, wie Gott es vorgesehen hat, ist eine Anbetung des Schöpfers. Weil du ihn, weil Mann und Frau da in Geist, Seele und Leib eins werden und das verherrlicht den Schöpfer, weil er uns genau dazu berufen hat. Und das ist ein Spiegelbild mit Jesus Christus, der Einheit, die wir haben mit ihm, sagt Paulus, wir sind eines Geistes mit ihm. Das heißt, wie wir damit umgehen mit unserem Körper, verherrlicht Gott oder eben halt nicht. Wie ist die Frage mit den Singles, will ich bloß mal kurz, sie fragen sich jetzt, was ist mit mir? Reinheit. Und Gott gibt Gnade. Amen. Wenn Gott gesagt hat, das ist für den Ehebund ausschließlich vorbehalten, dann gibt Gott denjenigen, die nicht im Ehebund sind, die Gnade, in Reinheit zu leben. Amen. Ein Bruder kam mal zu mir, er hat Probleme mit Selbstbefriedigung und so, dieses Ding. Ne? Ich sagte, Gott gibt dir Gnade. Und da hat er gesagt, bin trotzdem immer wieder gefallen. Da kam halt der Impuls, bitte Gott um die doppelte Gnade. Und da hat er Gott um die doppelte Portion von Gnade gebetet und da kam er wieder und sagte, es hat funktioniert, ich bin frei. Amen. Also wenn du als Single hier bist und du denkst, okay, was ist mit mir? Bitte Gott um die doppelte Gnade, in Reinheit zu leben. Amen. Und für die Ehebrecher sind ja die Anweisungen recht deutlich gewesen, was Paulus und Petrus ja geschrieben hat. Da muss ich jetzt nichts hinzufügen. Nochmal, was Eingang findet in meinem Körper und wie ich mit ihm umgehe, hat Einfluss auf meine Seele und meinen Geist, den Tempel. Ich kann Gott damit verherrlichen oder verunehren. Deswegen sagt Paulus in Römer 12,1, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, legt euren Körper auf den Altar als lebendiges, wohlgefälliges, reines, heiliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, auch was wir heute besprochen haben, Ruhe, Bewegung, Arbeit, Schlaf, diesen Rhythmus, schöpfungsgemäßen Rhythmus, was dein Körper braucht, denk drüber nach. Vernünftig, betreib keinen Raubbau mit deinem Körper. Aber verwöhne ihn auch nicht. Dein Körper braucht, ich merke das so deutlich, dass ich, der Wechsel war für mich echt krass, von harter Arbeit. Ich hab kein Fitnessstudio gebraucht, ich hatte 12 Stunden am Tag Fitnessstudio. Manchmal noch, ich war gewöhnt, von früh zeitig bis abends spät durchzuarbeiten. Wenn ich drinnen war, bin ich wie eine Maschine gelaufen. 6 Tage die Woche. Sonntag in der Gemeinde, Montag ging es wieder durch. Und dann das Umschalten, das macht mit dem Körper was. Und ich habe gemerkt, dass ich Bewegung brauche, dringend. Und mein Essverhalten hat der Herr auch korrigiert. Ich war so gewöhnt, nur unter Druck zu arbeiten, 23 Jahre, nur unter Druck. Manchmal 6 Tage, war. Damals musste man sonnabends arbeiten. Bis Mittag. So, nur unter Druck. Und das habe ich dann zu Hause übertragen. Ich habe die Simone angestellt, weil ich niemand anders mehr hatte. Ich habe die Termine so gesetzt, dass man nicht mehr Zeit hatte zum Mittagessen. Sie hatte nicht mehr Zeit zum Mittagessen kochen und zum Mittagessen. Einfach mal ein paar Dosen, eine Teller drauf oder irgendwas und wieder fort. das hat was mit meinem Körper gemacht. Krank. Wo der Herr gesagt hat, stopp. Und dann bring Ruhe rein. Ich habe dich nicht freigesetzt, damit du im Dauerlauf läufst. Und Gerd Griedemann hat gesagt, denk dran, Andreas, ist ein Marathon, kein Sprint. Ich musste dort meine Ordnung finden, mir echt Zeit zu nehmen, ihr Zeit zu geben, dass Essen kochen kann und dass man gemeinsam Essen hat. Essenszeiten einzuplanen. Das hat sich jetzt gegeben. Ich habe meinen Rhythmus gefunden und das hat sich so deutlich auf meine Gesundheit niedergeschlagen. Positiv. Auch den Rhythmus von Ruhe und Bewegung. Ausreichend Bewegung. Und dann hat der Herr auch mein Essverhalten korrigiert. Ich hatte immer mit Verdauungsstörungen zu tun, lange Zeit, Essprobleme, das hat sich dann ausgewirkt, und Blutdruck und alles drum und dran. Und dann hat der Herr mir eine Strategie gegeben. Und die mache ich schon jahrelang. Manche sagen, dein Frühstück ist eintönig, immer dasselbe. Ich will das jeden Früh, weil ich merke, das tut mir gut. Seitdem habe ich keine Verdauungsprobleme mehr. Aber ich nehme auch Körner aus dem Sack. Quetsche sie am Abend vorher, weiche sie ein und esse sie am nächsten Morgen. Dann bin ich jetzt mir gut. Und mit Leinöl und so weiter, selbstgemachten Joghurt. Aber auf jeden Fall, aber das sind so Dinge, ich habe darüber nachgedacht, was muss ich ändern? So geht es nicht weiter, das macht meinen Körper krank. Und da hat mir die Strategie gegeben. Das bedeutet vernünftigen Gottesdienst. Denk drüber nach, denk drüber nach. Amen. Und jetzt auch, was dein Bereich der Sexualität betrifft, denk drüber nach. Es ist zu Gottes Ehre. Wenn die Welt das auch in Unzucht und Unreinheit versinkt, die deutsche Nation. Sexualität ist gut. Das hat Gott geschaffen. Und es ist seine Ordnung. Amen. Und er hat es geschaffen, damit wir Menschen uns daran erfreuen. Amen. Das ist Gottes Schöpfungsordnung, damit setze ich den Punkt. Amen. Gott verherrlichen mit deinem Körper, wie es dem Schöpfer entspricht. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass du ein barmherziger, gnädiger, gütiger Gott bist. Danke, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Wir wollen dir jetzt auch mal danken, dass du uns einen wunderbaren Körper geschenkt hast, Herr. Wunderbar hast du uns gemacht mit schöpfungsgemäßen Dingen. Und gib uns die Gnade, darüber nachzudenken, auch aus deinem Wort Weisung zu empfangen. Auch Weisheit in unserem täglichen Leben, wie wir unseren Körper, wie wir mit ihm schöpfungsgemäß umgehen, um dich zu verherrlichen. Setz es frei durch deine Gnade, um dir die Ehre zu geben. Amen.